Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Mit dieser Predigt-Thematik von unserer Bewässerungsstrategie wieder ein bisschen aufgreifen. Auch ein bisschen schauen, wo stehen wir und was ist das nächste dran. Das Lied, das Samuel und Andrea gesungen haben, war von Abraham. Und ich bin eigentlich ein bisschen auf den Geschmack von dem Thema gekommen im Bibelkurs von Christian Allensbach, wo es um die Geschichte von Abraham gegangen ist. Und dann hat er am Schluss vom Abend gesagt, zusammengefasst können wir sagen, ich will dich segnen und du sollst dein Segen sein. Und nachdem habe ich Durst bekommen. Habe ich heute noch Durst. Da will ich sein. Da finde ich faszinierend. Da motiviert mich. Ich habe mich dann auch noch ein bisschen weiter, oder da nimmt man ja den so mit. Und ich habe zwei Predigten vom Hartl gehört. Sprache des Lebens, Sprache des Todes und Macht der Worte. Die jetzt die Predigt nicht so gut finden, denen empfehle ich dann, dass man die mal hört. Die haben mich inspiriert oder ich finde die gut. Und vieles, was ich auch hier erzähle heute, ist nicht auf meinem eigenen Mist gewachsen, sondern habe ich von denen kopiert. Ich will das Thema sagen, aufgrund von einer Bibelstelle erklären, wo zwar das Wort Segen nicht direkt drin vorkommt. Segen und Frucht ist aber in der Bibel fast ein Synonym. Und ich finde, der Text erklärt sehr gut gewisse Mechanismen, die mit Segen zu tun haben. Ich lese euch vor, er steht im Johannes 15, 7 bis 11 aus der Neuen Genfer Übersetzung. Es ist die Erklärung vom Gleichnis mit dem Weinstock und der Rebe. Ich würde eigentlich gerne selber auch mal erklären, aber heute schauen wir es aus der Perspektive vom Segen an. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, könnt ihr bitten, um was ihr wollt, eure Bitte wird erfüllt werden. Dadurch, dass ihr reiche Frucht tragt und euch als meine Jünger erweist, wird die Herrlichkeit meines Vaters offenbart. Wie mich der Vater geliebt hat, so habe ich euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, werdet ihr in meiner Liebe bleiben, so wie ich immer die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe bleibe. Ich sage euch das, damit meine Freude euch erfüllt und eure Freude vollkommen ist. Ich denke, ihr gebt mir recht, wenn der letzte Satz zustimmt, dann würden wir uns alle als gesegnet bezeichnen, wenn unsere Freude vollkommen ist. Die Predigt hat im Aufbau die Wurzeln in der italienischen Übersetzung von dem Wort. Und zwar heißt es im Italienischen, segnen heißt benedire. Und das ist zusammengesetzt aus gut, bene, oder? Und sagen, dire. Also segnen ist, jemandem etwas Gutes sagen. Und wir schauen ein bisschen die zwei Blöcke an, was heißt denn gut, was ist da und was sind die Bedeutung von Worten in diesem Zusammenhang und dann nehmen wir daraus heraus, was unseren Auftrag kennt sie. Wir haben es gesungen, wir haben einen Gott, der gut ist, ein Gott vom Leben und wir sind in unserem ganzen Leben als Christ dran, zu erfassen und zu begreifen, wer er ist, wie er ist. Und wir werden nie fertig sein, das definitiv zu erkennen. Wir haben aber schon in dem kleinen Bibeltext einen Haufen Hinweise darauf, Markenzeichen oder Eigenschaften von dem Reich. Wir haben, es ist dort redet von einer grossen Liebe. Es ist redet von einer vollkommenen Freude. Es ist die Rede von einer Herrlichkeit, die sich offenbart. Es ist die Rede von einer von Frucht. Und es ist die Rede von, wo haben wir noch, Gebot, die uns helfen, in das Hier zu wachsen. Nur schon aufgrund von dem kleinen Bibeltext können wir etwas lernen über das, was gut heißt, was Gott, der, wo wir sagen, das ist das Gute, können erkennen. Das soll uns motivieren, nicht bloß diese Verse zu lesen, sondern die Bibel in der ganzen Fülle immer mehr zu begreifen. Jetzt, wenn wir aber die Bibel anschauen, gibt es nicht nur Gott, sondern es gibt auch einen anderen Pol. Es gibt den Tod, Satan, die gegen das Leben ankämpft. Und wir, du und dein Umfeld und die Erde ist dazwischen. Wir sind umkämpft und wir haben die Verantwortung oder wir haben den freien Willen bekommen, zu entscheiden, zu welchem Reich wir gehören, welchem Reich wir Raum geben, wem wir dienen. Und jetzt ist es halt seit dem Sündenfall so, dass das Standardverhalten durch abgeht. Vom Bau hat man mal einen Polier gesagt, was durch abgeht, immer von selber. Und das ist so. Es wird immer tiefer, es geht ab. Es ist in unserem Ding auch so. Hochkraut, da musst du dich nicht darum kümmern. Da wächst. In einer Firma musst du dich nicht darum kümmern. Schlecht geschwätzt wird. Ein Klima von einer Wertschätzung herbringen braucht Anstrengung. Gott hat mit seiner Heilstat durch Jesus Christus uns die Erlösung geschenkt oder ermöglicht. Und das gibt uns die Chance, in die andere Richtung können unterwegs zu sein, wenn wir uns für das entscheiden. Jetzt ist die Realität, die ich jetzt hier so ein bisschen schematisch versucht habe aufzuzeichnen, die gibt es noch in verschiedenen Ebenen. Es gibt zum einen die sichtbare Welt, oder? Das ist da, wo wir sehen. Wir sehen Weizen und Disteln, wenn sich die bekämpfen. Gefallene Schöpfung, gute Schöpfung, ist ein Kampf dazwischen. Und dann, spätestens dann, wenn wir das erste Mal auf die Herdplatte gelangt haben, merken wir, dass es auch noch Sachen gibt, die passieren, die wir aber nicht sehen. Das wären so ein bisschen die exakten Wissenschaften. Physik, Medizin ist da drunter. Wenn wir jetzt Medizin als Beispiel nehmen, kommen zum Spital raus, Eltern mit einem frischen, jungen Kind, die es mega Freude haben, sagen. Und nebenan ist vielleicht der Familienvater, der Krebsdiagnose hat, der rausläuft, der auf der anderen Seite die Gefallenschöpfung in diesem Bereich erlebt. Wenn wir dann noch ein bisschen mehr ins Unsichtbare gehen, haben wir es mit den Geisteswissenschaften zu tun, den sogenannten unexakten Wissenschaften. Da ist zum Beispiel die Ökonomie drin. Da gibt es den Warenhandel, ein Austauschen, ein Markt, der funktioniert, dass wir uns ergänzen mit dem, was wir an Produkten haben oder Dienstleistung und die Austauschen, das ist etwas Positives. Auf der anderen Seite haben wir den Kapitalismus mit seiner Gier, der teilweise Sachen macht, wo da Monstergebilde rum sind, die niemand mehr so im Griff hat, die ich als sehr gefährlich anschauen kann. Und wenn wir als Christen heute über Segen reden, dann müssen wir einfach akzeptieren, dass es noch eine Ebene mehr gibt. Es gibt eine unsichtbare Welt, wo Segen und Fluch dazugehört, wo es Engel und Dämonen gibt. Und es ist gefährlich, wenn wir diese Bandbreite reduzieren und auf das, was wir nur sehen. Also ich sage jetzt, wenn wir nur, eben das erste Beispiel ist die Herdplatte, oder? Wenn wir die Realität nur auf das reduzieren, wo man gerade sieht, dann langt man voll auf die Herdplatte und hat eine verbrennte Hand. Und das geht in jeder Stufe so weiter. Wenn wir erst daran glauben, dass es irgendwo Krankheiten gibt, wenn man schon fast tot umgeht, ist es meistens zu spät, um zu reagieren. Und da glaube ich, ist auch so in der Unsichtbaren, im Geistlichen, wenn wir das eigentlich erst für tot schweigen, wenn wir die Früchte oder die Auswirkungen sehen, dann ist es spät. Das ist fahrlässig, wenn wir die Realität nicht akzeptieren. Was aber hat, ist, dass es tendiert immer gegen das Sichtbare. Also nach 9 Monaten sieht man etwas aus den exakten Wissenschaften von der Biologie, das sieht man und hört dann, wenn das Kind auf der Welt ist. Oder? Dann wird es sichtbar. Ein politisches System, das man jetzt in den Geisteswissenschaften zuordnen könnte, wenn ihr in die DDR geht oder auf Amerika geht, die Unterschiede von diesen Systemen, die sind heute noch sichtbar. Da kann man noch Sachen anschauen. Das hat Auswirkungen ins Sichtbare. Und so wird es auch in deinem Leben Auswirkungen haben, die sichtbar sind, entsprechend welchem Reich, dass du dich zuordnest, von wem dass du gesteuert werden willst oder wem dass du dienen willst. Das ist wichtig, dass wir die ganze Realität als Realität akzeptieren. Und dann ist Segen etwas, wo Segen ist etwas, wo von der unsichtbaren Welt in die sichtbare Welt geht. Samuel hat in der Einleitung gesagt, früher war es materialistisch, heute ist es mehr anders. Ich will diesen Unterschied nicht teilgell so machen. Ich würde sagen, es ist sowohl als auch. Es kann auch heute, glaube ich, dürfen wir es auch als Segen anschauen, wenn es uns materiell gut geht. Ich glaube aber, dass Gott uns auch segnen kann und uns Frieden ins Herz schenken, wenn wir in bescheidenen Verhältnissen können oder müssen leben. Das müssen wir ihm überlassen, wie das er uns segnet. Und es ist alles möglich und er ist sehr vielfältig und sehr grosszügig. Wir haben die schöne Aufgabe, dass wir dürfen den Segen abrufen. Weil wir Verbindung haben zu Gott durch die Erlösung, dürfen wir, ich sage jetzt das Wort, abrufen, Segen abrufen. Wir sind von ihm autorisiert, wir sind seine Kinder, wir dürfen das Segen bestellen und er hat einen Haufen Segen für uns parat. Und es ist unsere Aufgabe, dass wir das dürfen abrufen und dürfen erleben, wie die Wüste, die wir drin leben, immer ein bisschen grüner wird. Ich finde das eine wunderschöne Aufgabe. Für das dürfen da sein und das dürfen zu erleben und zu sehen. Damit wir das können, ist es wichtig, dass wir begreifen, immer mehr erkennen, wer Gott ist, wie er ist, was seine Worte bedeuten. Also vielleicht noch der Link zum Bibeltext. Was heißt, dadurch, dass ihr reiche Frucht trägt und euch als meine Jünger erweist, wird die Herrlichkeit meines Vaters offenbart. Da wird die unsichtbare Welt wird sichtbar, tut sich offenbaren in dem, was wir leben, was wir sagen sind in unserem Umfeld. Und jetzt, wenn wir uns mit dem Reich Gottes befassen, mit dem Gott, dann nachher reden wir ja von Erkenntnis. Und mit der Erkenntnis hat es etwas auf sich, das ich euch an diesen zwei Kreisen erklären will. Das Weiß ist die Fläche und das Rot ist der Radius. Jetzt, wenn wir die Erkenntnis als Fläche anschauen und den Radius als Grenze der Erkenntnis, oder? Dann besteht der Radius aus den Punkten, wo wir an der Grenze sind, wo wir es nur begreifen. Oder? Ist das nachvollziehbar? Also ein Kreis besteht aus unendlich vielen Punkten, haben wir gelernt, oder? Und das sind die Punkte, wo man sagt, bis daher habe ich es eigentlich noch verstanden, aber da, was Gott mir jetzt erklärt, ist völlig das Neuland für mich, da habe ich noch nie erlebt, da übersteigt jetzt eigentlich mein Fassungsvermögen, aber ich will mich auf ihn einlassen. Und jetzt das Verrückte ist, je mehr Erkenntnis da wir haben, desto grösser wird der Kreis. Desto mehr Punkte gibt es, wo wir merken, das ist ja noch viel grösser, als ich gedacht habe. Da hat es ja noch viel mehr, wo ich noch nicht begriffen habe. Und das ist ein Demutsweg. Es wäre manchmal einfacher, wir könnten den Kreis möglichst klein behalten und sagen, genau, da habe ich begriffen, so ist mein Standpunkt, fertig, aus, so bleibt es. Das ist nicht das, was Gott will, wenn wir uns auf den Weg machen und uns von ihm verändern lassen und immer mehr von ihm begreifen. Sogar ein Paulus, der wahrscheinlich so einen grossen Kreis hatte, dass der gar nicht Platz hat auf dem Bildschirm, hat immer noch gesagt, meine Erkenntnis ist nur Stückwerk. Er ist sich dem voll bewusst gewesen. Und das braucht von uns ein Stück weit einen Demutsschritt, immer wieder sich auf Neues einzulassen, sich mit Themen auseinandersetzen, die uns jetzt vielleicht nicht gerade so liegen und an dieser Grenze wachsen. Ich will da noch Bezug nehmen auf die Predigt von Rolf Sen von letzter Woche, wo er es von der übernatürlichen Erkenntnis hatte. Und seine Hauptaussage war, Erkenntnis, so wie es die Bibel beschreibt, die findet immer in Abhängigkeit von Jesus statt. Also wir brauchen Gottes Geist, sage ich jetzt mal, dass wir das Wissen aus der Bibel können verstehen und echte Erkenntnis erlangen. Wenn wir einfach Bibelwissen pauken, dann werden wir zu Pharisäern. Es braucht beides. Es ist wichtig, dass wir die Bibel lesen. Es ist wichtig, dass wir die Verheißungen kennen, dass wir wissen, wie das Reich Gottes funktioniert. Aber wir müssen es uns von Gottes Geist erklären lassen, dass wir nicht auf falsche Fährten kommen. Genau, das wäre da, wenn ich zum Thema weiss gut zu sagen hat, da könnten wir so weit abhökeln. Und wir kommen zum Reden. Was haben die Worte für Bedeutung? In der Bibel werden eigentlich Worte immer Realität. Da lesen wir schon am Anfang in der Schöpfung. Es werde Licht und es ward Licht. Wenn Gott redet, ist das so eine Authentizität, so eine Autorität, so eine Souveränität, dass Wort Materie werden. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen abstrakt, aber wir müssen uns das mal vorstellen. Wenn ich Glück habe und in unseren Kindern sage, jetzt geht ihr bitte die Schuhe anlegen, dann vielleicht passiert es. Vielleicht ein bisschen schnell, vielleicht ein bisschen langsam, aber dann sind die Schuhe gebunden. Wenn Gott ins Nichts einredet, entsteht eine Welt. Entsteht Licht, entsteht Physik, entsteht Schöpfung. Und wir dürfen seine Kinder sein. Wir dürfen den Gott Vater nennen. Der hat uns gern. Und er hat uns seine Autorität, wir sind seine Ebenbilder, wir sind seine Stellvertreter auf dieser Erde und ein Stückchen von dieser Autorität hat er uns gegeben. Und ich glaube, wir sind uns vielmal gar nicht bewusst über die Autorität, die wir haben in unseren Worten, sowohl im Positiven wie auch im Negativen. Der nächste Bibelvers ist in Johannes 1, wo wieder klar macht, was Gott, also er sagt, Gott ist Wort und das Wort ist zu den Menschen gekommen, das ist Jesus ist das Wort. Also er tut eigentlich diese Worte, die sind in der Bibel extrem wichtig, die haben eine hohe Bedeutung und haben immer einen Bezug in die reale Welt. Und im Jakobus wird uns aufmerksam gemacht, dass unsere Worte, eben weil wir seine Stellvertreter sind, weil wir seine Ebenbilder sind, unsere Worte sehr viel bewirken. Und dass wir sehr verantwortungsvoll sollen mit unseren Worten umgehen. Wenn man das Gefühl hat, der Text wird zu fest und zu viel ausgeladen, dass man sagt, ja, das ist wie gescheiter, dann sagst du nichts Falsches. Ich glaube nicht, dass das unsere Aufgabe ist. Das ist ein bisschen eine feige Haltung. Aber wir müssen uns dieser Verantwortung bewusst sein. Die Bedeutung von Wort ist aber nicht nur in der Bibel gross, wir haben auch in dem Weltgeschehen Beispiele, auch negative, zum Beispiel die ganze Propagandaabteilung im Dritten Reich. Die haben den Juden vorgeschrieben, welche Namen noch zugelassen sind. Wir haben vor zwei Jahren bei einem Mann ein Ständchen spielen von der Musik. Der hat am 21. März Geburtstag. Das ist im Hitler sein Geburtstag und der heißt Adolf. Und dann habe ich ihn gefragt, ob der einen Zusammenhang hat. Dann hat er gesagt, ja. Die Partei sei zu seinen Eltern gekommen und hat gesagt, wenn der Bub am 21. März auf die Welt kommt, hätte Adolf zu hassen. Und der hat eigentlich ein Stück Weltgeschichte, sein ganzes Leben trat er mit sich. Ich glaube, er steht darüber, er ist ein mega Strahlentyp. Aber ich habe das noch eindrücklich gefunden, wie die auch die Worte genutzt haben, um ihr Reich durchzudrücken. Also das andere Beispiel ist ja, dass Mayonnaise müssen Öleiertunke hassen, oder? Dass sie ihr deutsches Ding durchmoxen können. Auch Eltern, die ihren Kindern Namen geben, eine von den ersten Aufgaben. Manchmal ist es nicht nachvollziehbar, aber ich glaube, die meisten überlegen sich etwas dabei. Wir haben heute Bestrebungen, um die Sprache geschlechtsneutral zu machen. Bis zu einem gewissen Grad kann ich das nachvollziehen, oder ist das vielleicht auch sinnvoll gewesen. Ich glaube aber, dass es eine Tendenz ist, wo etwas von dem, was Gott gut eingerichtet hat, Mann und Frau sind. Dass an dem gerickelt werden und das kaputt gemacht werden. Und das fängt immer auch in der Sprache an. Marken, Marketing sind auch ein Beispiel. Kostet extrem viel, wenn ihr euren Vornamen wettet bei der Schweizer Nationalmannschaft auf dem T-Shirt zu haben. Da wird dann bewusst, was bedeutet, wenn ein richtiges Wort am richtigen Ort steht. Albert Einstein hat gesagt, es gibt viel Weg zum Glücklichsein. Eine ist aufhören zu jammern. Der hat auch begriffen, was Worte sind. Und für mich ist jetzt da etwas vom Greifbareren wie die Relativitätstheorie. Da sehen wir, was das für eine Dimension hat, die Worte. Und ich habe das Gefühl, wir unterschätzen die manchmal ein bisschen, weil wir vielleicht in einer materialistischen Welt leben. Worte werden Realität. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, könnt ihr bitten, um was ihr wollt. Eure Bitte wird erfüllt werden. Die Juden haben das im Talmud, das sind so Lehrtexte, die sie gemacht haben, haben das folgendermaßen ausgedrückt, den Vers haben sie sicher auch schon irgendwo auf einem Kärtchen gelesen. Achte auf deine Gedanken, denn sie werden Worte. Achte auf deine Worte, denn sie werden Handlungen. Achte auf deine Handlungen, denn sie werden Gewohnheiten. Achte auf deine Gewohnheiten, denn sie werden denn sie werden dein Charakter. Achte auf deinen Charakter, denn er wird dein Schicksal. Im Alltag lohnt es sich mal, Gespräche zu analysieren. Wir haben auch schon gesagt nach dem Besuch, hey, über was haben wir jetzt eigentlich geschwätzt? Ist das gut gewesen? Welchem Reich von diesen beiden haben wir Raum gegeben in unseren Worten? Es gibt fast kein Gespräch, wo ihr nicht mit eurer Betonung, mit eurer Herzenshaltung eine Wertung, eine Richtung reingebt. Ihr könnt über das Problem reden und wie schlimm das da ist, dann geht ihr eigentlich im Tod rum, das ist jetzt ein bisschen krass formuliert, aber dann geht ihr der gefallenen Schöpfung rum. Oder ihr könnt den Ist-Zustand anschauen und versuchen, das zu sehen, wo Gott denkt hat, wo man hineinwachsen kann und das Potenzial sehen. Da habt ihr fast in jedem Gespräch, ob das ein Zeugnisgespräch ist mit einem Kind, ob das bei einem Kundenbesuch ist, ob das irgendein Aussengespräch ist, da könnt ihr fast in jedem Gespräch, geht es irgendwo um das. Ein russischer gescheiter Mann hat mal gesagt, ein Mensch lieben hasst, ihn so zu sehen, wie Gott ihn denkt hat. Das drückt etwas von dem aus. Wenn wir miteinander schwätzen und über irgendeinen Nachbar schwätzen wir dann schlecht über ihn und machen den fertig und sagen, das ist eh ein Kerl, wo. Und das stimmt vielleicht. Aber geben wir dem Raum, was ihn jetzt schon kaputt macht, oder reden wir miteinander darüber, in was er eigentlich berufen wäre, vielleicht zum Reinwachsen? Wie redest du über Menschen? Und die nächste Frage, wo in der Bibel eigentlich auch noch recht krass betont wird, ist, wie redest du über Jesu Gemeinde, über die Kirche? Was hat seine Kirche, seine Gemeinde, ist seine Braut? Ich habe es sehr empfindlich, wenn man schlecht über Sonja schwätzt. Und so hat Jesus das verletzt ihn. Wie mir, da hast, und versteh mich nicht falsch, es geht nicht darum, zum Problem zu totschwiegen und einfach schön Wetter zu machen und schwierige Sachen nicht anzusprechen. Aber reden wir in einer Art darüber, wo wir es einfach schlecht machen wollen, oder reden wir in einer Art darüber, wo wir bereit sind, uns reingeben, um das, was wir dazu beitragen können, oder das, was uns auch unsere Autorität ist, wo Gott uns in Auftrag gegeben hat, in die Richtung zu lenken, wo es Gott gedacht hat. Jesus sagt, wenn du arm sagst, du bist ein Idiot, dann tötest du ihn. Wir haben alle als Kind gelernt, man sollte nicht fluchen. Das kommt von dem. Wenn wir daran glauben, dass Wort Realität werden und wir sagen einen Fluch aus, dann hat man uns das abgewöhnt, weil das kann Realität werden. Und ich will da mal ein bisschen provokative These sagen und sagen, lästern und jammern ist relativ nah beim Fluchen. Wir geben im Schlechten extrem viel Raum. Der Teufel hat extrem viel Freude, wenn wir konstant um unsere Probleme drehen und einander schlecht schwätzen und so. Das findet er super. Ich hatte mal einen Lehrmeister, der hat mir irgendwie nach dem zweiten Fehler gesagt, gell, heute ist nicht so dein Tag. Das ist der blödste Pferd, den er irgendjemandem an den Kopf werfen könnte. Der macht sicher weiter Fehler. Das ist die Dimension, wo ich das Gefühl habe, eine grosse Verantwortung. Wie reden wir miteinander? Wie nutzen wir unsere Worte, unsere Gespräche, die wir im Alltag, in der Arbeit, in der Familie haben, um können sagen sein? Um können die Menschen segnen mit dem, wie wir mit ihnen schwätzen? Ich glaube, wir müssen da nicht die ganze Zeit den Bibelvers an einer Vorstandssitzung zitieren oder so. Aber es hat in der Bibel, und wenn wir sein Reich kennen und in dieser Erkenntnis wachsen, es hat in der Bibel extrem viele Prinzipien, die auch im ganz Praktischen absolut hilfreich sind. Das Nächste, was wir mit Wort machen können, wo uns Christen eigentlich Kernkompetenz ist das Gebet. Und um das begreifen, will ich das Gebet mal ein bisschen in zwei Dimensionen aufteilen. Das eine ist das Gebet als Gespräch mit Gott. Da geht es darum, dass wir dürfen und können und sollen unsere Sorgen bei ihm deponieren. Dass wir ihn um Rat dürfen fragen, wo wir anstehen. Wäre dann aber auch die Idee, dass wir vielleicht hören, was er uns sagt. Wir dürfen ihm jede, und sind es nur so peinlich, wir dürfen ihm alle Wünsche und alle Sehnsüchte dürfen ihm mitteilen. Er wünscht sich, dass wir das ganze Herz mit ihm teilen. Das ist die eine Schiene vom Gebet, die die Beziehung fördert. Und dann gibt es eine andere Schiene, wo ich das Gefühl habe, sie mir autorisiert, Gottes Herrlichkeit abzurufen, damit sie offenbart werden kann, so wie sie in dem Vers heißt. Der Penzern hat gesagt, wir sind berufen zum Herrschen in Herrlichkeit und Pracht. Es geht in das Thema hier. Dass wir Verheißungen, die in der Bibel uns zustehen, dass wir die aussprechen. Dass wir einander segnen. Ich möchte an dieser Stelle mal so ein bisschen das geflügelte Wort den Arm Gottes bewegen. Ernsthaft die Frage stellen. Das ist ein Bild, das so für mich einen alten Mann zeichnet, wo man schupfen und ginken, dann er endlich mal sein Testament unterschreibt. Ich glaube, Gott hat ein riesen Reservoir an Hochdrucksägen für uns bereit. Und ich glaube, es liegt eher an uns, dass wir es verschlafen, Leitungen legen und rausgehen, dass der Segen fliessen kann, wie dass wir seinen Arm bewegen. Das heisst auch in der Bibel, wir sollen im Gebet nicht wahnsinnig viel Wort machen und viel lernen, sondern wir sollen mit seinen Worten übereinstimmen. Wir haben letzte Woche so Bewässerungsschläuche installiert. Jakob und Simon haben mir geholfen. Und in der einen Parzelle hat man gesehen, sichtbar für uns, wir kommen nicht ganz ruhig mit dem Druck. Oder? Die obersten zwei Reben haben kein Wasser mehr bekommen. Das ist das, was wir gesehen haben. Es tröpfelt bloß bis dort durch. Der Grund, der ist in der für uns momentan in dem Moment nicht sichtbaren Welt gelegen, nämlich in der Wasserversorgung Löningen. Die hat irgendwo eine Reservoirhöhe. Und die Reservoirhöhe in der in dem Moment für uns nicht sichtbar, die definiert, wie weit wir bewässern können. Und wenn wir jetzt die Bibelstelle nehmen, kann man das, die Reservoirhöhe vergleichen mit dem Ausmaß, wie unser Sein, unsere Persönlichkeit mit dem Wort Gottes, mit seinem Willen übereinstimmt. Das macht es aus, wie weit das wir bewässern können. Wie effektiv das unser Segnen ist. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, könnt ihr bitten, um was ihr wollt, und eure Bitte wird erfüllt werden. Das Ausmaß von dem, wie wir mit Gottes Willen übereinstimmen, macht aus, wie weit wir bewässern können. Die diese Thematik mal vertiefen wollen, die nehmen vielleicht die Geschichte von Bileam. Der wollte etwas verfluchen oder segnen, was er nicht hätte sollen. Das ist nicht gegangen. Die Esel haben gesponnen. Sie sind nur weitergelaufen. Das ist noch herrlich beschrieben. Es zeigt etwas von dieser Realität hinten dran. Also der eine Faktor, wie effektiv unser Segnen ist, glaube ich, ist die Übereinstimmung mit dem Wort Gottes, mit seinem Willen, mit seinen Verheißungen. Und das andere, was ich daran glaube, ist, dass unsere Nähe zu den Menschen, die wir in den Segen sein wollen, sehr viel ausmacht. Ich leite das ab davon, dass Jesus den Jüngern gesagt hat, geht hin. Er hätte in Jerusalem eine mega super Church aufbauen und sagen, ihr könnt einfach von da aus für die ganze Welt beten. Hat er nicht gemacht. Er hat gesagt, geht hin. Es gibt in der Bibel auch nicht die übernächste Liebe, sondern es gibt nur die nächste Liebe. Und es ist manchmal hühnenbequem, für irgendjemand Anonymes weit weg zu beten. Der geht einem nie auf den Wecker, der erlebt man nie, da ist null Problem. Aber für jemanden, und jetzt müsst ihr euch das Erstbild noch mal vorstellen, mit diesen verschiedenen Schichten. Für jemanden, den man auf allen Schichten erlebt, sowohl auf der geistlichen, wie auf der psychologischen, wie auf der materiellen, wenn wir in dem ganzen Umfeld miteinander zusammen sind, glaube ich, ist Segen sein nochmal eine ganz andere Dimension und macht viel aus, was wir bewirken können. Was ich auch noch spannend finde, in dem Vers, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, könnt ihr bitten, um was ihr wollt, eure Bitte wird erfüllt werden. Der Vers ist so formuliert, dass kein Konflikt entsteht zwischen unserem Willen und dem, was Gott für uns vorgesehen hat oder seinem Wort. Und ich glaube, das ist eigentlich eine Definition von Frieden. Wenn wir mit unserem Sein, mit unserem Denken, mit unserem Fühlen und unserem Handeln deckungsgleich sind mit dem, was Gott für uns vorgesehen hat. Aus dem Grund wird auch Friede sehr viel als Segenswort verwendet oder ja, gebraucht. Gut, dann hätten wir das Thema auch erledigt. Jetzt ist noch die Frage, was nehmen wir mit, was machen wir daraus? Als erstes, glaube ich, ist es dran, dass wir uns immer wieder bemühen, Erkenntnis zu erlangen und zu begreifen, wie hat Gott uns denkt, unser Umfeld, die Realität. Den Mut zu haben, an dieser Grenze, die immer grösser wird, weiterzuwachsen. Die Höhe der Übereinstimmung definiert den Druck, mit dem du bewässern kannst. Das nächste ist, Reden ist Silber, Segnen ist Gold. Ich finde die Originalversion von dem Sprichwort manchmal ein bisschen ein Feigenblatt für Feigheit. Einfach nichts sagen, oder? Das ist nicht immer unsere Aufgabe als Christen. Ich wünsche mir, dass wir die sind, die an einer Vorstandssitzung auch mal das Maul aufmachen und sagen, hey, aber jetzt schauen wir vor und nicht retour. Das ist zum Beispiel ein biblisches Prinzip. Und zuletzt glaube ich, dass es unser Auftrag ist, biblische Verheißungen zu beten. Wir müssen Gott nicht informieren, wo unsere Sorgen sind. Wir müssen ihn auch nicht motivieren. Und wir müssen ihm schon gar keine Lösungsvorschläge bringen. Wir müssen in seiner Autorität den Segen abrufen, den er uns in der Bibel verheißen hat. Und eine von diesen Verheißungen, die wir jetzt noch sehen, die möchte ich euch zusprechen, dass, wie wir segnen, kommt Segen auf uns zurück. Segnet, denn dazu hat Gott euch berufen, damit ihr dann seinen Segen erbt. Amen.